Radio 3. Das Gespräch.
Die Frage war, wir sollten etwas machen, worauf wir stolz sind. Und ich hatte in meinem Aufenthalt in den USA jemanden kennengelernt, der eine Kombination von zwei Berufen hatte, die ich sehr außergewöhnlich fand. Er arbeitete als Model und als Gerichtsdolmetscher für Gehörlose. Und er hatte die wunderbare Fähigkeit, diese Sprache zu benutzen. Zum Beispiel, wenn er Musik hörte, dann sang er nicht mit, sondern signte, machte diese Zeichen dazu. Und das sah so wie ein kleiner Tanz aus, dass ich sagte, ich muss das unbedingt lernen.
Gebärdensprache.
Zumindest ein Lied muss ich lernen. Und sind dann schließlich auf ein Lied gekommen, was wir beide gut kannten. Und das war Gershwins Someday Here Come Along, The Man I Love. Er betreute auch eine schwule Gehörlosengruppe. Da bin ich mit hingegangen. Und dann habe ich diese, nicht wie ich das später gemacht habe, also ganz langsam und das so buchstabiert und so. Und die Reaktion war unglaublich, denen allen die Tränen in den Augen standen. Und da habe ich ihn gefragt, warum? Und er sagte, es ist ganz einfach, sagt er. Zum einen sind sie alle schwul und suchen ihren Mann, den sie loben. Das zweite ist, dass sie selten erleben, dass sich irgendjemand für ihre Sprache interessiert. Und in dem Moment habe ich gedacht, wenn ich jetzt nach Wuppertal komme, das versuche ich irgendwie unterzubringen. Und habe nur auf die richtige Frage gewartet. Und dann kam diese Frage, worauf wir stolz sind. Und dann habe ich das gemacht. Und dann kam es ins Stück.
Der Tänzer und spätere Tanzprofessor Lutz Förster war einer der prägenden Protagonisten in Pina Bauschs Tanztheater Wuppertal. In diesem Jahr feiert er sein 50-jähriges Bühnenjubiläum. 1975 holte ihn Pina Bausch zunächst als Gast in ihre Kompanie. Damals studierte Lutz Förster noch an der Essener Folkwang Hochschule, war 22 Jahre jung. Heute ist er 72 und steht jetzt beim Berliner Theatertreffen noch einmal mit Tänzerinnen und Tänzern der frühen Pina Bausch-Ära auf der Bühne. Vorab haben wir uns verabredet. Er ist zugeschaltet aus Essen. Ich freue mich sehr, dass das geklappt hat, Herr Förster. Willkommen in unserer Sendung.
Ja, ich bin froh, hier zu sein. Dankeschön.
Das war Ihre erste Arbeit als festes Ensemblemitglied im Tanztheater Wuppertal 1978 in diesem Stück Kontakthof. Bis heute hat das Kultcharakter. Damals waren Sie aufgeregt und glücklich. Und heute, wie fühlen Sie sich vor dem Theatertreffen?
Ja, ich bin genauso glücklich wie damals eigentlich. Vor allen Dingen auch, weil ich dort viele Freunde wieder sehe, die extra nach Berlin kommen oder beziehungsweise dort wohnen. Die Begegnung mit diesem Stück ist schon was Besonderes.
Pina Bausch hatte ja wohl schon bei der Uraufführung die Idee, das Stück Jahrzehnte später nochmal mit der gleichen Besetzung aufzuführen. Zu Lebzeiten hat sie das nicht mehr umsetzen können. Aber die Tänzerin und Choreografin Meryl Tankard hat das im vergangenen Jahr realisiert. Sie war auch schon 1978 dabei und nennt diese Produktion jetzt Kontakthof Echoes of 78, also Echos von 78. Das Stück ist kommende Woche dreimal beim Theatertreffen zu sehen. Herr Förster, mit was für Gedanken sind Sie in diese Produktion gegangen, als das anstand?
Also zunächst mal muss man sagen, dass Pina das ja schon zweimal vorher gemacht hat. Einmal mit Senioren aus Wuppertal, also mit Laien, die aus Wuppertal kamen, und dann nochmal mit Jugendlichen. Und also als ich das erste Mal gefragt wurde von Salomon Bausch,
dem Sohn von Pina Bausch,
habe ich nur gelacht und gesagt, das ist ja wohl eine Schnapsidee. Also ich war ja mal dabei, als Pina das sagte, wenn ihr älter seid, dann sollte man das nochmal machen. Ich bin mir nicht sicher, ob sie daran gedacht hat, dass das dann mit uns im Alter zwischen 70 und 80 stattfindet. Mhm. Aber ich habe zuerst gesagt, dazu habe ich keine Lust, das möchte ich nicht, also ich sehe da keinen Sinn drin. Und erst als Meryl Tankard dann den Vorschlag machte, das mit den alten Videoaufzeichnungen von Rolf Borczyk, der ja auch das Bühnenbild und die Kostüme gemacht hat und der Lebensgefährte von Pina war, zu kombinieren, da bekam das Ganze eine völlig neue Dimension. Und allein schon aus dem Grunde, weil ich immer fand, dass Rolf Borczyk so ein bisschen im Schatten von Pina geblieben ist, obwohl er auch einen sehr starken Anteil an den Stücken hatte. Und das hat mich zuerst mal gefreut und es war für mich mit ein Grund, Ja zu sagen. Mhm. Dass diese wunderschönen Aufnahmen, die sehr subjektiv gefilmt sind, aber sehr viel von dem, ja, von der Atmosphäre des Stückes auch rüberbringen. Und da fand ich es dann interessant, ja.
Ja, das hat einen ganz besonderen Reiz. Tankard hat das eben nicht eins zu eins wieder einstudiert. Sie hat diese Videoaufzeichnungen vom Original gekürzt, also bestimmte Szenen ausgewählt. Die werden auf der Bühne projiziert. Und dazu treten dann 9 Tänzerinnen und Tänzer der Originalbesetzung ja in einen Dialog mit der Vergangenheit, im Grunde mit ihrem jüngeren Ich. Wie war das für Sie, sich selbst nochmal als jungem Tänzer zu begegnen und sich als gealterten Tänzer zu zeigen, also etwa in dieser Szene mit dem wackelnden Unterleib?
Ja, also für mich war das nicht so eine große Überraschung, da ich ja mit dem Stück immer wieder befasst war. In den 3,5 Jahren, als ich die künstlerische Leitung der Company hatte, war das ja auch haben wir das 18 Mal in New York gespielt und also das Stück war immer noch präsent und ich habe es reiner Zufall, kurz vorher hatte ich so Ausschnitte mit Studenten einstudiert und habe dann auch immer auf das Original zurückgegriffen, weil ich fand das immer der beste Bezugspunkt. Es war schön, all die Kollegen von damals wieder zu treffen und zu sehen, was wir denn damit noch machen könnten. Und
ja, aber für Sie selbst, also selbst jetzt nochmal aufzutreten mit 72.
Man steht natürlich in großer Konkurrenz zu seinem jüngeren Ich.
Ja.
Und ich war zunächst aber von mir fasziniert, was ich damals gemacht habe. Und ich war erstaunt eigentlich, wie schlicht wir das damals gemacht haben.
Mhm.
Dass irgendwo, obwohl ich ja nun also wirklich noch relativ unerfahren war, wie wir damals uns auf das Wesentliche beschränkt haben und das dadurch eine immense Kraft bekam. Das war wahrscheinlich die größte Überraschung. Und dann war natürlich die Frage, also was kann man noch machen, was macht noch Sinn zu machen, was kann man verändern? Ja, und das war eine ziemlich aufregende Sache.
Das Stück beginnt ja gleich sehr berührend. Alle setzen sich in einer Reihe nebeneinander auf Stühle, sind jetzt zwischen 70 und 82 Jahre alt. Aber einige Plätze bleiben leer, nämlich die von Weggefährten, die inzwischen gestorben sind. Diese Tänzerinnen und Tänzer sieht man ja aber dann in den Filmaufnahmen. Im Live-Tanz werden sie nicht ersetzt, sie werden nur noch imaginiert. Und ich finde, das verstärkt die Wehmut, die Sehnsucht, die Melancholie, die dieses Stück ja ohnehin durchzieht, oder?
Ja, ich muss sagen, da bin ich Meryl sehr dankbar für, dass sie das so gemacht hat. Weil es gab natürlich auch den Vorschlag, man könnte ja auch Tänzer dazu nehmen, die also aus der zweiten Generation, das heißt zweite Generation, schon in der nächsten Spielzeit gab es Umbesetzungen, weil Leute weggingen und so. Also es waren auch Leute da, die das Stück 79, 80 getanzt haben. Aber sie sagte, nein, ich möchte das nur mit den Tänzern machen, die auch auf dem Band zu sehen sind. Das gibt dem Stück eine ganz andere Dimension, was Älterwerden bedeutet, was Verlust bedeutet. Und ich glaube, es hat dadurch eine unheimliche Kraft noch dazu bekommen.
Mhm. Kontakthof spielt in so einer Art Ballsaal. Es gibt Musik von alten Schellackplatten, Schlager der 20er, der 30er Jahre, Tango, Walzer, auch Boogie-Woogie. Männer und Frauen begutachten sich gegenseitig, begegnen sich, kommen sich näher, loten Nähe und Distanz aus. Zärtlichkeit kippt dann immer wieder in Übergriffigkeit, in Aggression. Es gibt diese wirklich unangenehme Grabsch-Szene, in der sich alle Männer des Ensembles über den Körper der Tänzerin Meryl Tankard hermachen. Ich hatte den Eindruck, jetzt sowohl in der Vergangenheit als auch in der Neuinszenierung, dass sie sich in dieser Szene damals wie heute irgendwie unwohl gefühlt haben, sich eher zurückgehalten haben. Ist das so?
Nein, das würde ich nicht sagen. Nein, ich glaube, wir sind da ganz anders rangegangen. Der Ursprung, warum die Männer zu diesem Mädchen gehen, war, wir wollten sie trösten. Und wir machen so kleine, zarte Gesten eigentlich. So Stupse an die Nase, wackeln mit den Ohrläppchen und so. Und erst dadurch, dass es dann mehr und mehr werden und schließlich alle dahin zukommen und dann bekommt es so eine Penetranz. Aber das hat eigentlich Pina durch ihre Regie gemacht. Mhm. Wir, und ich glaube, es funktioniert auch nur so, wir funktionieren eigentlich erst dann richtig, wenn wir das sehr funktional machen und jetzt nicht mit einem Bewusstsein, wir wollen da irgendwas Böses tun.
Mhm. Das ist interessant, wie Sie das beschreiben. So habe ich das nicht gesehen.
Ja, aber ich glaube, das ist bei Pina das Geniale und das bei allen Leuten, bei denen Theater funktioniert, ist das so. das wichtigste Medium im Theater ist die Fantasie der Zuschauer. Es gibt so viele Dinge, die passieren gar nicht. Die Leute denken, es passiert.
Ja.
Aber es passiert eigentlich gar nicht.
Wie sind Sie denn mit dem Timing umgegangen, mit dem Tempo, also etwa in dieser wahnsinnig schnellen Boogie-Woogie-Szene von damals?
Nun, die machen wir ja nicht eins zu eins. Ne? Mhm. Also es gibt Sachen, die machen wir in Zeitlupe oder es gibt Sachen, die machen wir in unserem Tempo. Es war von vornherein klar, dass wir nichts versuchen, was wir nicht machen können. Und dadurch funktioniert es auch. Wir sind Menschen zwischen 70 und 80. Das wird auch an keiner Stelle des Stückes irgendwo ausprobiert.
Ja, das ist eben normal, dass manche Bewegungen heute schwerer fallen oder eben auch gar nicht mehr gehen. Aber hat sich manches auch regelrecht in den Körper eingeschrieben?
Ich habe immer gesagt, also Contacto, ich habe das Stück 18 Jahre auf der Bühne gespielt. Ich habe gesagt, da kann sie mich um 4 Uhr nachts wecken und dann spiele ich Ihnen das Stück vom Blatt. Und vor allen Dingen Produktionen, die man am Anfang seiner Karriere macht, die sind sehr viel mehr eingegraben als spätere Stücke. Aber wir müssen ja noch was anderes machen. Wir müssen ja auch unsere Fehler reproduzieren, weil wir das genauso machen, wie das auf dem Band ist. Und nicht nur, wie das auf dem Band ist, sondern auch, wie die Kameraeinstellung ist. Das heißt, wir ändern unsere Richtungen, je nachdem, aus welchem Kamerawinkel aufgenommen wird.
Mhm.
Und das verleiht dem Ganzen eine etwas kniffligere Note.
Verstehe. Vor 2 Jahren haben Sie gemeinsam mit 3 anderen alten Kollegen aus der Kompanie den Deutschen Tanzpreis bekommen. Deutschlands wichtigste Auszeichnung für den Tanz. Jetzt die Einladung zum Theatertreffen. Pina Bausch hat mit dem Tanztheater Wuppertal ja schon sehr früh gezeigt, welches Potenzial in der Diversität steckt. Nur hat man den Begriff damals noch gar nicht benutzt, oder?
Nun ja, man muss sich auch ab und zu vor Augen führen, wann dieses Stück entstanden ist. 78. Ich meine, 78, da durften Frauen seit einem Jahr arbeiten, ohne dass ihr Ehemann ihnen das gestattet. Wenn man sich das heute überlegt, was damals entstanden ist, dann ist es eigentlich noch umso großartiger.
Mhm.
Natürlich, all diese Bezeichnungen, das hat es alles nicht gegeben, kein MeToo und sonst irgendwas. Aber Pina hatte ja halt immer... Sie hat Stücke so gemacht, wie sie die Welt empfunden hat. Da hat sich auch nicht so wahnsinnig viel geändert.
Es gab große und kleine Tänzerinnen und Tänzer, dicke und dünne, junge und schon etwas ältere. Sie kamen aus verschiedenen Ländern, kommunizierten in verschiedenen Sprachen. Was hat sie alle miteinander verbunden? Beziehungsweise wie hat es Pina Bausch geschafft, diese Verbindung zu jedem Einzelnen, aber auch im Kollektiv aufzubauen?
Ich kann nur sagen, also für mich ist das immer ein großes Mysterium gewesen. Wir wurden immer so als Gruppe bezeichnet. Ne? Das waren wir eigentlich gar nicht. Es gab wenige Leute in der Kompanie, zu denen ich, sagen wir mal, ein freundschaftliches Verhältnis hatte.
Ach wirklich?
Ja, wir waren keine Familie oder sowas. Also wir waren sehr unterschiedliche Personen, die eigentlich nur eins verband. Und das war Pina.
Mhm.
Pina hatte einen wunderbaren Humor. Wir haben viel gelacht bei den Proben, aber es war halt immer sehr konzentriert und fokussiert auf die Arbeit.
Und es wurde viel geraucht. Nicht nur
wurde wahnsinnig viel geraucht, ja.
Das sieht man in diesen Probenaufnahmen. Also Pina Bausch, das ist bekannt, war Kettenraucherin, aber auch die Tänzerinnen und Tänzer, sie haben ja alle geraucht.
Ich meine, als ich studierte an Volkmann, da gab es eine Ballettlehrerin, die unterrichtete mit der Zigarette in der Hand. Und der Pianist hatte einen Standaschenbecher neben seinem Klavier stehen und rauchte auch. Das war halt, wie gesagt, beim internationalen Frühschoppen geraucht wurde und Wein getrunken wurde.
Und es wurde gestrickt. Das war in meinen Uniseminaren damals auch so. Aber bei der Pina Bausch Kompanie habe ich mir das irgendwie nicht vorstellen können.
Eigentlich wurde nicht gestrickt bei Pina Bausch.
Das sieht man aber bei den
Probenaufnahmen. Ja, das kommt schon mal vor. Das ist in einem Film kommt das vor. Aber ich weiß, es gab, als Pina von Essen nach Wuppertal ging, hat sie ja viele Tänzer des damals Volkmann Balletts mitgenommen. Und eine Tänzerin nicht, die ich sehr schön fand, habe ich sie gefragt, warum hat sie sie mitgenommen? Und da sagte sie zu mir, sie hat gestrickt. Also Stricken war bei Pina nicht populär.
Herr Förster, Sie haben wie all unsere Gäste die Musik für unser Gespräch ausgesucht. Musik, die viel mit Ihnen zu tun hat. Wir starten mit Maria Callas. Haben Sie die schon vor der Arbeit mit Pina Bausch für sich entdeckt?
Oh, lange, lange vorher. Also ich war in jungen Jahren vielleicht ein bisschen untypisch, hörte sehr viel klassische Musik. Allerdings keine Oper. Ich fand Singen nicht besonders aufregend und hohe Stimmen fand ich ganz furchtbar. Und es gab zwei Erlebnisse in meinem Leben, in meinem jungen Leben. Das eine war durch Zufall, weil ich in der Nähe von Frankfurt wohnte und wir einen Besuch an der Oper in Frankfurt machten. Und ich sah Lulu mit Anja Silja und das hat mein Verhältnis zur Oper völlig geändert. Und das zweite war, als ich im Radio etwas hörte, was ich so toll fand, und stellte fest, das war Maria Callas in La Traviata. Und das war dann meine erste Schallplatte, die ich gekauft habe. Mhm. Und danach folgte alles, was ich von Maria Callas ergattern konnte.
Was haben Sie uns mitgebracht?
Ich habe mitgebracht einen kleinen Ausschnitt aus La Somnambula. Ja.
Maria Callas, Merce Dilette Amiche, eine Aufnahme mit dem Philharmonia Orchestra unter Tullio Serafin, eine der Lebensmusiken meines heutigen Gastes. Der Tänzer und Tanzpädagoge Lutz Förster ist Jahrgang 1953, geboren in Solingen, der Stadt, in der auch Pina Bausch geboren wurde, sie 13 Jahre früher. Herr Förster, in was für einem Elternhaus sind Sie groß geworden?
Ja, ich bin so ein Kind der 50er Jahre des Wiederaufbaus und jetzt packen wir die Sache mal neu an. Ich hatte das Glück, in einer Familie aufzuwachsen, die eigentlich untypisch war für diese Zeit. Also ich merkte, dass alle meine Schulkameraden und sehr viel mehr gegängelt wurden von ihren Eltern als ich. Angefangen hat es mit einem Kasperletheater, das wurde ein Marionettentheater, dann kam ich in einer Kindertanzgruppe für Gesellschaftstanz. Ich war in einer Schauspielgruppe. Theater hat mich meine ganze Jugend begleitet. Mhm. Und ich weiß nicht, ob das alles meinem Vater so recht war, aber er war selber sehr musikalisch und ich glaube, ja, er war eine sehr einnehmende Persönlichkeit. Ich habe immer gesagt, es ist eine Mischung aus Hans Albers, Hans-Joachim Kuhlenkampf und Herbert von Karajan. Und,
war er auch so ein großer, schöner Mann wie Sie?
Er hatte fast schwarze Haare, hatte blaue Augen und er war sehr gut aussehend allerdings, das Aha. muss man sagen. Und wenn der oben auf dem 10-Meter-Brett stand im Schwimmbad von Oberursel und dort einen Körper ins Wasser machte, dann guckten die Leute, das muss man sagen.
Was hat er beruflich gemacht?
Mein Vater war Ingenieur und Kaufmann. Aber ich war ein kleines, zartes, schwaches Kind. Ich bin zweimal zur Kur verschickt worden. Ich glaube, irgendwie dachte er, dem Jungen muss man irgendwie helfen. Ich glaube, mein Bruder und ich, wir waren echte Wunschkinder. Meine Mutter hatte zwei Fehlgeburten vorher und das war alles nicht so einfach. Ansonsten, ich war ein Einzelkämpfer eigentlich.
Und sind es geblieben?
Irgendwie schon, ja.
Also dieses frühe Herangeführtwerden an den Tanz, kam das aus Ihnen selbst oder wurde es Ihnen angeboten? Hat man gemerkt, der Junge hat Spaß an der Bewegung, der muss sich bewegen, der muss sich ausdrücken?
Also erstens mal muss ich sagen, bin ich ein Beispiel für eine fast unnatürliche Anzahl von glücklichen Zufällen. Ich hatte einen Klassenkameraden, dessen Schwester arbeitete halt in dieser Tanzschule und da wurde gerade so eine Kindertanzgruppe aufgebaut und da kommst du mit? Ja, komm, ich mitgegangen. Und dann habe ich festgestellt, es macht mir Spaß. Durch dieselbe Verbindung bin ich auch in diese Schauspielgruppe gekommen und ich bin auch dann kurzzeitig ins Ballett gegangen. Das waren alles so Sachen, die sich ergeben haben, aber die mir dann Spaß gemacht haben und ich auch das Gefühl hatte, dass Leute dachten, ich könnte das vielleicht auch.
Haben Sie es auch genossen, angeschaut zu werden? Das gehört ja auch dazu.
Oh, ich war von jungen Jahren an der Alleinunterhalter der Familie.
Ah ja.
Ich hatte ein festes Programm, das bestand aus Witze zu erzählen, Schlangenmensch und trug Gedichte von Heinz Erhardt vor und das alles schon also mit 8, 9 Jahren.
Ah ja, was ist denn der Schlangenmensch?
Ja, so Körperkontorsionen. Du Brücke vorwärts mit dem Kopf durch die Arme durch. Lotus-Sitz auf den Knien laufen und so weiter. Beide hinter den Kopf natürlich. Das kam dann auch mal im Stück von Pina vor.
Aber nach der Schule haben Sie erstmal was ganz anderes studiert, Romanistik, Slawistik, Geschichte. Wie kam es zu diesen Studienfächern?
Vielleicht ein Wort, warum das mit dem Tanzen noch nicht Beruf wurde. Ich hatte einfach nicht auf dem Schirm, dass man diese Dinge, die ich da gemacht habe, beruflich machen könnte. Und ich war eigentlich nicht besonders gut in der Schule, aber wie meine Mutter mal zu meinem Klassenlehrer sagte, da war ich noch in der Volksschule, also heute Grundschule, der sich darüber beklagte, dass ich keine Punkte über das Ö mache und keine Kommas und keinen Strich durchs T. Und da sagte meine Mutter, wissen Sie, der weiß das schon, es interessiert ihn nur nicht. Und irgendwann wird der Tag kommen, da interessiert es ihn und macht das auch. Und sie hatte völlig recht damit. Ich liebte Sprachen. Und das war dann eigentlich der ausschlaggebende Punkt. Und ich wollte eine Sprache lernen, die ich noch nicht konnte. Ich hatte Englisch, Französisch hatte ich an der Schule. Und so kam dann Russisch dazu. Mhm. Und dann während des ersten Semesters dachte ich, ja, vielleicht ist es doch gut, noch was anderes dazu zu machen. Und dann fing ich dann noch an, Geschichte zu studieren.
Und die Vorstellung vom Tanzen, die zuckte so in Ihnen weiter? Das brodelte oder wie war das?
Nein, das Thema war erstmal völlig erledigt. Es kam das Studium und dann kam etwas anderes dazu. Ja, ich hatte so ein Coming-out von 0 auf 100 in 2 Sekunden, weil ich war dann gleich in der schwulen Emanzipationsbewegung, in der homosexuellen Aktion Hamburg und dann gleich beim Pfingsttreffen, die erste große schwule Demonstration in Berlin 1973. Und das beschäftigte mich also genug. Und es war erst an meinem 21. Geburtstag, wo ich irgendwo in Dänemark war und ich saß da am Meer und dachte, ach, du müsstest doch mal wieder anfangen zu tanzen. Kann nicht so weitergehen, dass du gar nichts machst. Und dann bin ich bei Lola Rogge in Hamburg gelandet, eine alte Laban-Schülerin. Und da bin ich dann in die Tanzpädagogenausbildung reingegangen und habe weiter studiert. Und dann habe ich irgendwann gedacht, naja, so wird das nichts. Nichts mit dem einen, nichts mit dem anderen. Und dann sagte mir jemand, ja, versuch's doch mal in Essen, die nehmen auch alte Männer.
Sie waren 21.
21, das war damals ein Opa für Beginn im Tanz. Mhm. Ich habe es probiert, ich bin genommen worden. Der Leiter der Tanzabteilung, Hans Züllig, sagte zu mir, Sie sind ja schon ein bisschen alt, aber wir können es ja mal versuchen. Ja, und 3 Monate später fragte mich dann Susanne Linke, die damals ja auch völlig unbekannt war, ob ich nicht in einem Stück mitmachen wollte. Und das war dann das erste Stück, was ich machte, noch bevor ich dann Anfang meines zweiten Studienjahres nach Wuppertal kam, weil Pina mich bei einem Tanzabend gesehen hatte und zu Herrn Züllig sagte, sie hätte gern auch den Langen mit der großen Nase und der schönen zweiten Position. So bin ich in Wuppertal gelandet.
Hatte der Entschluss, Tänzer zu werden, denn doch auch was mit Ihrem Coming-out als schwuler Mann zu tun? Also andere Tänzer, zum Beispiel John Neumeier, Helmut Baumann, haben mir in Gesprächen erzählt, dass die Tanzszene damals für Sie eben auch ein geschützter Raum war. Einer, an dem sich schwule Männer selbstverständlich begegneten, ohne sich vor einem Vorgesetzten wegducken oder verstecken zu müssen. Wie haben Sie das erlebt?
Also das habe ich nicht so erlebt, weil ich auch nie das Gefühl hatte, dass ich mich wegducken muss. Vielleicht in totaler Selbstüberschätzung. Es war für mich kein Zusammenhang zwischen Tanz und Schwulsein. Also.
Sie haben über Ihren Lebensweg zum Tanz einiges auch in einem Stück erzählt. Lutz Förster, Portrait of a Dancer. 2008 ist das in Zusammenarbeit mit dem Regisseur Jérôme Bell entstanden. Wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert, also auf das Coming Out, aber auch auf den Entschluss, Tänzer zu werden? Sie haben Ihre Eltern als sehr, ja, sehr offen und liberal beschrieben. War das dann immer noch so?
Ja, das hat keine Konsequenzen. Das Erste war, dass ich den Wehrdienst verweigert habe. Mein Vater war Soldat, aber er hat mir da einen wunderbaren Brief geschrieben. Ich musste ja noch durch diese Verfahren durch. Mir wurde ja bescheinigt, dass ich kein Gewissen habe. Bin zweimal abgelehnt worden. Das mit dem Schwulsein war überhaupt kein Problem. Was ihn ein bisschen getroffen hat, war, dass ich mein Studium aufgegeben habe. Weil das wollte er doch so gerne, dass seine Söhne studieren. Und ich glaube, er befürchtete, dass das nichts werden kann mit dem Tanzen, dass ich da nicht mein Leben mit verdienen kann.
Also, hat er sich geirrt?
Er hat sich geirrt, ja. Aber er hat trotzdem mein Studium finanziert.
Hat er Sie später auf der Bühne gesehen? Ist er in die Vorstellung gekommen?
Natürlich hat er das, ja. Nun muss man sagen, die Arbeit von Pina, also jetzt abgesehen von Sacre und so, war nicht unbedingt sein Ding. Aber zum Beispiel, also die Produktion, die ich mit Bob Wills in Hamburg gemacht habe, Cosmopolitan Greetings, da war, glaube ich, 3 oder 4 Mal drin. Und auch, als ich bei der Limon Company war und kam er zu Gastspielen und wollte unbedingt nochmal dieses Stück The Moors Pavane von Limon sehen. Und er hatte, das habe ich dann erst später entdeckt, in seiner Brieftasche doch so eine kleine Sammlung von Kritiken, die er sicher seinen Kollegen zeigte.
Also doch stolz auf den Sohn.
Ja, natürlich.
Sie wurden 1978 dann festes Ensemblemitglied beim Tanztheater Wuppertal, sind der Truppe fast 40 Jahre lang verbunden geblieben als Tänzer und Sie haben das angedeutet, nach Pina Bauschs Tod auch noch einige Jahre als künstlerischer Leiter. Es heißt ja immer, Pina Bausch wollte den Tanz revolutionieren, sie wollte ihn menschlicher machen. Es gibt diesen Satz, sie interessiere sich nicht dafür, wie sich Menschen bewegen, sondern was sie bewegt. Es ging ja also um die Wahrhaftigkeit von Gefühlen. Was hat Sie als junger Tänzer daran gereizt, sich auf etwas einzulassen, was es bis dahin ja eigentlich noch gar nicht gab?
Ich glaube erstens mal, dass es nicht so ist, dass es das nicht gab. Das gab es schon. Und das gab es vor dem Zweiten Weltkrieg, gab es das. Aber ein großer Teil deutscher Kultur ist ja mit dem Zweiten Weltkrieg auch baden gegangen.
Also im Ausdruckstanz, meinen Sie, oder?
Ja. Und ich meine Kurt Joos, der ja also mit seinem grünen Tisch auch Maßstäbe gesetzt hat, dieses Stück wird ja bis heute noch getanzt, auch als der wieder nach Essen kam nach dem Kriege, da war kein Erfolg mehr. Das war ein Auslaufmodell. Und man interessierte sich nicht dafür. Man war eindeutig auf klassischen Tanz fixiert. Und sie hat eigentlich etwas wieder ausgegraben, was es schon mal gab. Und das, was sie machte, das war das, was mich interessierte.
Was wussten Sie denn damals über Pina Bausch?
Gar nichts.
Sie hatte das Tanztheater ja gerade mal 2 Jahre vorher übernommen.
Als ich nach Essen kam, war sie gerade 1 Jahr da. Und ich habe dann natürlich die ersten Vorstellungen gesehen. Und das hat mir gefallen, was ich da gesehen habe.
Es gab in Wuppertal ja viel Widerstand gegen die neue Arbeit von Pina Bausch in den Anfangsjahren. Das Publikum kannte da bislang nur klassisches Ballett. Wie ist Pina Bausch, wie ist die Kompanie damit umgegangen, ja, ausgebuht zu werden, in den Zeitungen verrissen zu werden?
Wie ich sagte, das schon mit dem Einzelkämpfer, das war mir nicht fremd. Dass Leute etwas nicht mögen, was ich mache, das fand ich nicht so außergewöhnlich. Und ich fand es auch aufregend. Ich muss sagen, mich hat es nie gestört. Ich fand das gut, was wir machten, und das war das Wichtigste.
Die Schauspielerin Mechthild Grossmann, Kollegin von Ihnen, gehörte ja auch zur Kompanie und hat bei der Verleihung des Deutschen Tanzpreises die Laudatio gehalten und hat darin mit Blick auf diese schlechten Kritiken gesagt, das sei der Mief aus der bergischen Küche gewesen. Hätte man nicht gedacht, dass diese Frau Pina Bausch mal berühmt wird?
Ja, niemals hätte ich das gedacht. Also ich hätte auch 75, als ich da meine erste Vorstellung von Sacre hatte, am 3. Dezember 1975, dass das Stück bis heute gespielt wird. Kein Mensch hätte das gedacht.
Kritik hin oder her. Es war ja ein unglaubliches Privileg, nicht als freie Gruppe um kleine Budgets kämpfen zu müssen, sondern im Rahmen eines westdeutschen Stadttheaters arbeiten zu können.
Nun ja, das ist der Mut eines Intendanten gewesen. Dafür kann man ihm nur dankbar sein. Er hat es sich auch nicht leicht gemacht. Das ist eine kleine Verbindung, die zwischen Pina und mir besteht. Der Nachbar meiner Oma in Solingen war Kulturdezernent in Solingen. Und dieser Mann hat Herrn Wüstenhöfer gesagt, er soll sich doch mal diese Choreografin in Essen angucken.
Ach.
Und dieser Herr Kaiser, bei dieser Familie habe ich als Kind gespielt. Durch einen Zufall, weil Pina die Todesanzeige bekam. Und ich sage, oh Gott, der Kaiser Altenhoferstraße, woher kennst du den denn? Sagt sie, ja. Und dann hat sie mir die Geschichte erzählt.
Was war, Herr Förster, das Besondere, das Prägende an den Proben mit Pina Bausch?
Sie konnte zugucken. Sie konnte gucken. Egal, was passierte, sie guckte zu. Mit einer Engelsgeduld, weil es hätte ja, auch wenn es am Anfang nicht so aussah, es könnte ja noch was kommen, es könnte sich ja noch anders entwickeln und man konnte alles tun.
Große Freiheit.
Ich hatte keine Angst, irgendwas zu machen. Ich meine, ich kann nur von mir reden. Es gibt Tänzer in der Kompanie, die hatten vielleicht nicht so eine glückliche Zeit, wie ich sie hatte. Das hängt sehr vom subjektiven Empfinden ab. Ich hatte eine grandiose Zeit mit ihr.
Man konnte alles ausprobieren, aber nicht alles kam dann ja auch in ein Stück. Da gab es auch Enttäuschungen.
Das Wenigste kam ins Stück.
Erzählen Sie doch bitte nochmal die Geschichte mit der Einsamkeitsszene im Stück Nelken.
Sie hat ja Fragen gestellt. Also es wird immer gesagt, das Besondere an Pinas sogenannter Methode sei gewesen, dass sie Fragen gestellt hat. Ich finde, das Besondere an ihr war, wie sie mit Antworten umgegangen ist. Und das Erste war, dass sie 90% weggeschmissen hat. Und dass sie das andere dann auf einen doch ziemlich harten Prüfstand gestellt hat. Erstens mal, ist es wiederholbar? Verliert es was? Bekommt es vielleicht erst dann richtig Bedeutung, wenn es in anderen Zusammenhängen passiert? Und hat dann damit rumgespielt. Aber immer nicht nur geguckt hat, ist das nun schön, was da ist, sondern ist das richtig für das, was ich suche? Und wenn es nicht richtig war, dann wurde es halt nicht benutzt. Und es gab viele schöne Szenen, über die wir alle geweint haben, dass sie rausgekommen sind, aber sie passten halt nicht.
Und wie war das mit dieser Szene?
Die Frage war eigentlich, was mit Einsamkeit. Und ich war ja immer, gerade bei so traurigen Fragen, war es mir wichtig, dass man seinen Humor nicht verliert. Und dann kam ich auf die Idee, bin dann da hingegangen und mit meinem Kalender und sagte, ja, also morgen hätte ich Zeit, übermorgen und dann und eigentlich die ganze Woche und eigentlich den ganzen Monat und im Jahr auch und im nächsten Jahr auch und so. Das war ein bisschen.
Der Kalender war eigentlich leer.
Eigentlich ist der Kalender leer. Und es hat ihr gefallen, so kam es ins Stück.
Dass Sie nicht nur gern tanzen, sondern auch gern Geschichten erzählen, das war ja auch ein Prozess. Hat Pina Bausch das gezielt gefördert, gelockt?
Nun, das war bei mir immer da. Letztlich, also wie gesagt, schon als Kind, ne? Also Witze erzählen, Heinz Erhardt-Gedicht, das war alles schon da. Und auch durch meine 5 Jahre in dieser Laienspielgruppe war das Sprechen nicht so ein Problem. Nur es war wie so ein Schalter, der umgelegt werden musste, dass das also auch mit dem Tanz zusammen funktioniert. Und den hat sie umgelegt.
Sie haben mir vorab gesagt, dass Sie für unsere Sendung gern auch heitere Musik mitbringen wollen. Caetano Velosos Rumba Azul gehört dazu. Was verbindet Sie mit Veloso?
Veloso ist erstmal ein ganz toller Mann. Er ist ja nicht nur ein toller Musiker, Sänger. Er ist ja auch in Brasilien ein Nationalheld seiner politischen Einstellung. Und wir haben ihn auch kennengelernt. Ja, das hat sich so etwas wie Freundschaft daraus entwickelt. Und ich hatte dann das große Glück, in der letzten Produktion, die ich mit Pina gemacht habe, für die Kinder von gestern, heute und morgen, ein Solo zu machen zur Musik von Caetano Veloso. Und als wir das Stück dann in Brasilien machten, in Porto Alegre, da hat der ganze Saal bei der Generalprobe mitgesungen. Also so populär ist der Mann in Brasilien. Und so ein netter, bescheidener, wunderbarer Mann. Sensual, su chiqui 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 chiqui.
Rumba Azul, ein Klassiker von Caetano Veloso, ausgesucht von dem Tänzer Lutz Förster für unser Gespräch hier auf Radio 3. Sie sind mit dem Tanztheater Wuppertal auf der ganzen Welt gefeiert worden, sind sehr viel gereist. Brasilien haben Sie eben schon genannt bei Veloso. Welche Reisen haben Sie als ganz besonders in Erinnerung?
Wahrscheinlich das eindrücklichste Gastspiel, das auch ganz am Anfang stand. Wir haben gleich zu Beginn, also meiner Zeit als festes Mitglied der Company, 1979 eine Asientournee gemacht. 6 Wochen lang quer durch Asien. Es war ein unglaublich enges Programm. Also wir haben in Bombay, also heute Mumbai, angefangen und dann ging es die ganze Zeit weiter. Vorstellung, manchmal eine, manchmal zwei. Am nächsten Morgen ab in den Flieger, dann weiß nicht, wie viele tausend Meilen geflogen und dann am nächsten Tag ins Theater, Abendsvorstellung, am nächsten Morgen weitergeflogen. Aber was wir dort alles erlebt haben in diesen 6 Wochen, das war einfach unglaublich. Und das war das erste Mal so weite Reisen und so. Das war natürlich also ein unglaubliches Erlebnis.
Wie war da überhaupt noch Zeit, um was zu erleben?
Das frage ich mich auch. Aber ich habe einen Kalender. Ich habe einen solchen Kalender, den ich auch hatte für diese Szene. Und da habe ich reingeschrieben, was wir alles getan haben, was wir gesehen haben, Tanzgruppen gesehen haben, am Strand waren und so. Und ich frage mich heutzutage, wie hast du das geschafft? Heute gehe ich vom Hotel ins Theater und wieder zurück mit einem Restaurantbesuch dazwischen.
New York nimmt als Station natürlich auch einen ganz besonderen Platz in Ihrem Leben ein. Da haben Sie mehrere Jahre gelebt, mit der Limon Company gearbeitet. Der Gründer war da bereits gestorben. Was hat Sie an dieser Arbeit gereizt?
Im ersten Jahr in Essen an Folkwang hatten wir eine Gastlehrerin, Betty Jones. Die war Gründungsmitglied der José Limón Dance Company. Und die zeigte Filme, unter anderem den Film von seinem berühmtesten Stück, The Moors per Bahn, also seine Bearbeitung von Othello für 4 Personen und ein Taschentuch in 20 Minuten. Und da tanzte Lukas Hoving den Iago und ich sagte mir, aber nur zu mir, nicht öffentlich, ich sagte nicht, das möchte ich mal tanzen, sondern ich sagte zu mir, das wirst du mal tanzen. Und das habe ich dann.
Was war das Besondere an dieser Rolle?
Ich liebe Bösewichte. Ich liebe es auch, richtige Rollen zu spielen. Es gab 2 Sachen, die ich gerne machen wollte. Das eine war der Thoas in Pinas Iphigenie und das andere war der Iago in Limons Moors per Bahn. Und ich fand es einfach aufregend, auch so bösen Charakteren menschliche Züge zu verleihen.
Ich habe gelesen, dass Limon vor allem auch das Bild des männlichen Tänzers verändern wollte. Wie denn?
Er hat es, weil er selber ein ganz grandioser Tänzer war. Er hatte eine Zeit lang eine reine Männerkompanie und hat Stücke nur für Männer gemacht. Wir reden ja von einer Zeit, wo der Tanz in erster Linie weiblich war. Und das hat er grundlegend verändert für den modernen Tanz. Und es gab da nicht so viele andere Beispiele.
In New York hatten Sie auch den Regisseur Robert Wilson kennengelernt, die Musikerin Meredith Monk, mit beiden zusammengearbeitet. Warum sind Sie aber dann immer wieder doch zurück zu Pina?
Ich hatte nie das Gefühl zurück. Ich hatte nie das Gefühl, dass ich weggegangen bin. Ich fand es eigentlich ganz normal, dass man mit mehreren Leuten arbeitet. Ich glaube, ich wäre nicht so lange in Wuppertal geblieben, wenn ich nicht zwischendurch auch mit anderen Leuten gearbeitet hätte.
Zweifellos hat die Arbeit mit Pina Bausch Ihre Karriere maßgeblich geprägt. Aber natürlich gab es auch Konflikte. Einmal sind Sie aus einer Produktion ausgestiegen. Was war da passiert?
Das war der Film, später da genannt, Die Klage der Kaiserin. Ja, das ist eine Mischung aus zum Teil persönlichen Dingen, aber zum Teil auch, weil es war für mich immer wichtig, Teil eines Prozesses zu sein. Und da Pina halt immer nur mit einzelnen Leuten drehte, war das für mich merkwürdig, dass ich gar keine Ahnung hatte, worum es da eigentlich geht.
Ja.
Und das war vielleicht mit der entscheidende Grund dafür.
Pina Bausch hat Sie dann gefragt, ob Sie vielleicht auch an der Folkwang-Hochschule lehren wollten, 1988. Und Sie wollten. Hatten Sie das eh schon als Plan B im Kopf? Denn jeder Tänzer weiß, dass der Beruf endlich ist, selbst wenn es bei Pina Bausch größere Spielräume gab, was das Alter angeht.
Also das Unterrichten stand bei mir immer auf der Tagesordnung. Ich habe immer gern unterrichtet. Ich habe auch schon als Schüler leidenschaftlich gerne Nachhilfeunterricht gegeben, weil ich fand, Dinge, die ich verstehe, hielt mich nicht für so außergewöhnlich. Das müssen auch andere Leute verstehen. Man muss es ihnen nur richtig beibringen. Und ich hatte so wunderbare Vorbilder wie Hans Züllich und Jean Sebron, übrigens der Lehrer von Pina, die diesen Beruf für mich immer sehr attraktiv gemacht haben.
14 Jahre haben Sie in Essen gelehrt, ab 1991 als Professor für zeitgenössischen Tanz. Sie haben den Studiengang Tanz geleitet und bis zu Pina Bauschs Tod 2009 auch zusammen das Folkwang Tanzstudio. Außerdem waren Sie Sprecher der Ausbildungskonferenz Tanz. Was war Ihnen denn als Lehrer besonders wichtig?
Es interessiert mich nicht, Tänzer auszubilden, sondern tanzende Menschen. Und ich fand immer, dass das Tanzen ein Medium ist, das man benutzt, um etwas auszudrücken. Und dass zu oft das eben vergessen wird und sich dann die technische Seite so verselbstständigt, dass man gar nicht mehr weiß, warum man es macht. Unterrichten ist ja, es geht ja nicht nur um Schritte. Es geht ja auch darum, wie eine Person sich ein Medium zu eigen macht und dann dieses Medium benutzt, um zu sprechen. Und das hat mich daran interessiert.
Nach dem Tod von Pina Bausch war und ist es ja bis heute die große Frage und Aufgabe, wie man mit diesem Erbe, mit diesem Tanzerbe umgehen sollte, wie man es lebendig halten kann, wenn die ursprünglich Beteiligten nicht mehr am Leben, nicht mehr dabei sind. Die erste Zeit nach Pina Bauschs Tod hatten Dominique Mercy und Robert Sturm vorübergehend die Leitung übernommen und 2013 dann Sie für 3,5 Jahre. Was haben Sie in dieser Zeit versucht umzusetzen?
Nun muss ich dazu sagen, dass im Gegensatz zu allen anderen Dingen, die ich gemacht habe, die irgendwie auch auf meiner Agenda standen, stand das nie auf meiner Agenda. Und ich hätte es auch niemals gemacht, wenn es damals nicht diese Situation entstanden wäre, dadurch, dass sich Herr Mercy davon zurückgezogen hat und die Company nicht wusste, wie es weitergehen sollte und man mir diesen Vorschlag gemacht hat. Nun muss ich sagen, ich war nie ein besonders populäres Mitglied in dieser Company. Und da nun also fast alle in der Company der Meinung waren, ich sollte es machen, habe ich gedacht, okay, dann mache ich das halt. Ich meine, es war klar, es sollte nur für maximal 2 Jahre sein. Es sollte jemand gesucht werden in der Zeit. Und ich habe mich dann beurlauben lassen in Essen für die Zeit, weil aufgeben wollte ich das ja nicht. Ich wollte es auch nicht ewig machen. Es gab so in der Company halt viele Probleme. Es gab kein Vertrauen. Es war ein unglücklicher Zustand, in dem die Company damals war. Und das Wichtigste war mir erstmal wieder, dass also eine Company wieder mithelfen zu entstehen zu lassen, die mit Freude und Lust auf die Bühne geht und diese Stücke tanzt. Und das war nicht so ganz einfach.
Zuletzt hat der französische Tänzer und Choreograf Boris Charmatz die Kompanie geleitet, hört aber im August auf. Und dann, wie wird es weitergehen?
Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ich weiß, dass Sie da nicht so gerne drüber sprechen, aber Sie machen sicher...
Nee, aber diese Frage weiß ich wirklich nicht. Ich weiß es nicht, weil also ich weiß nicht, was die Stadt wirklich vorhat. Keine Ahnung. Ich glaube nur, man tut gut daran, mal wieder zu überlegen, dass es nicht nur darum geht, was jemand macht. Im Prinzip habe ich die Befürchtung, dass die Kompanie jemanden braucht, der dort erstmal die Wunden pflegt und heilt.
Was steht denn hier auf dem Spiel?
Die Stücke werden gespielt, also ob mit Company oder ohne Company. Aber ich denke schon, es sollte möglich sein, in Wuppertal eine Company zu haben, die diese Stücke von Pina weiterhin aufführt und in einer Art und Weise aufführt, wie sie Pina gerecht werden.
In einer Pressemitteilung heißt es, eine neue Intendanz des Tanztheater Wuppertal soll zugleich auch die Gründungsintendanz des zukünftigen Pina Bausch Zentrums werden. Eine Entscheidung hierüber werde erst erfolgen, wenn der Rat der Stadt eine abschließende Entscheidung zum Bau des Pina Bausch Zentrums getroffen haben wird. Und diese Entscheidung steht nach aktuellem Planungsstand spätestens im Jahr 2026 bevor. Wenn man dieses Werk als Ganzes erhalten will und in die Zukunft führen will, ist das auch eine Aufgabe für den neuen Kulturstaatsminister?
Nun ja, der Bund hat ja für den Bau des Zentrums ja Zuschüsse zugesichert. Was darüber hinaus ist, keine Ahnung. Und ich habe keine Ahnung, was der neue für Interessen hat. Aber ich glaube auch, dass es sehr ambitioniert ist, wenn man glaubt, dass jemand, der dieses Gesamtzentrum, das ja nun aus 4 Säulen bestehen soll, ne? Der Company, der Stiftung, einem Ort für die freie Szene und eine Bürgerbegegnungsstätte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jemanden gibt, der das alles zusammen macht und künstlerisch in der Lage ist, die Company zu leiten. Fällt mir schwer, mir vorzustellen.
Naja, es könnte ja eine Doppelspitze sein.
Ja, aber das ist nicht so formuliert.
Das Tanzerbe von Pina Bausch lebendig zu halten, dafür ist die Produktion Kontakthof Echoes of 78 das beste Beispiel. Kommende Woche 3-mal zu sehen beim Berliner Theatertreffen. Wie geht's mit dem Stück dann weiter, Herr Förster? Wird das in Wuppertal weiter aufgeführt? Gibt's da Einladungen?
Ja, also der Produzent dieser Produktion ist ja das Sadler's Wells Theater, zusammen mit der Stiftung und dem Tanztheater.
In London?
Ja, ich habe einen Plan, also ein Stück Papier liegen, da stehen alle möglichen Anfragen, die stehen dann unter bestätigt oder yet to be confirmed in discussion. Fest steht, wir gehen im Oktober nach Österreich, nach St. Pölten und nach Den Haag. Und auf alle Fälle sind wir nächstes Jahr in London. Vielleicht in Paris, vielleicht im November in Shanghai und vielleicht im Juni, Juli in Seoul, Tokio.
Das ist jetzt genau das Gegenteil zu dem leeren Kalender, ne?
Ja, das ist ja das Gegenteil. Und vor allem, aber ich, das ist alles ein bisschen schwierig. Vor allen Dingen, weil ich auch noch eine andere Produktion habe. Und wie das alles zu ordnen ist, das weiß ich noch nicht. Keine Ahnung.
Wir haben noch Zeit für eine Musik von Ihrer Playlist, Herr Förster. Jean-Philippe Rameau oder Marlene Dietrich?
Was Sie wollen.
Dann würde ich sagen Marlene und Sie sagen mir aber, warum Making Whoopi wichtig ist.
Nun ja, Marlene Dietrich ist so jemand, die in meiner Erinnerung als erstes auftaucht, in meiner Kindheit, Jugend, als eine Frau, die man als Vaterlandsverräterin bezeichnete. Und die ich dann irgendwie selber mir auf andere Art zurückeroberte, weil ich der Meinung war, es ist doch ein leuchtendes Beispiel, dass es also auch zu dieser Zeit Menschen gegeben hat, die diese Situation, in der Deutschland sich befand, doch richtig eingeschätzt haben und sich auch nicht hat korrumpieren lassen in der Hinsicht. Und ich fand sie immer eine bewundernswerte Frau und hatte das große Glück, in dem Film von Pierre Frankenberg »Brennende Betten« zu ihrer Musik einen kleinen Striptease zu machen.
Einen kleinen Striptease?
Ja, einen angedeuteten Striptease.
Lutz Förster, ich wünsche Ihnen schöne Tage beim Berliner Theatertreffen.
Ja, danke schön.
Danke sehr herzlich für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Das Gespräch gibt's auch als Podcast, alle Folgen in der ARD-Audiothek. Ich bin Britta Bürger. Tschüss.
Every time I hear the march from Lone Green, I am always on the outside looking in. Maybe that is why I see the funny side when I see a fallen brother take a bride. Weddings make a lot of people sad, but if you're not the groom, it's not so bad. Another bride, another June, another sunny honeymoon.